Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, um 5:30 Uhr, da jetzt das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen. Das Schweizer Parlament setzt den Rotstift an. Vor allem die Gemeinden sollen beim Sparen einen grossen Brocken beitragen. Die Regionalpolitik vom Bund trägt Früchte, zum Beispiel im Sürenberg oder im Luzerner Seetal. Der Zuckerrohstoffgigant Glencore zügelt. Die juristische Sitz kommt auf die britischen Kanalinseln. Das Luzerner Kunstmuseum zeigt zeitgenössische chinesische Kunst. Ein Gespräch mit dem Sammler Uli Sick. Und das Wetter, morgen fängt der Tag mit viel Sonne an, in den Bergen kann es gewittern. Am Mikrofon ist Radka Laubacher. Der Kanton Schweiz will sparen, weniger Geld ausgeben. So, dass er in Zukunft kein Defizit mehr einfährt. Heute hat der Kantonsrat 6 Stunden lang über eine ganze Reihe von Sparvorschlägen debattiert. Die Hälfte davon wird jetzt genauer unter die Lupe genommen. Zum Beispiel eine Ausgabenbremse im Parlament. Ein Posten schenkt aber ganz besonders ein. Die NFA, das Geld, das der Kanton in nationale Finanzausgleichstopf muss einzahlen. Da will der Kantonsrat, dass man prüft, wie sich die Gemeinden an diesen Kosten könnten beteiligen. Die Marlis Zinder.
Der Finanzdirektor Kaspar Michel hat dem Parlament schon am Anfang vom stundenlangen Feilschen um Sparmöglichkeiten ins Gewissen geredet. Über 100 Millionen Franken werden der Kanton Schweiz nächstes Jahr müssen auf Bern abliefern an Ausgleichszahlungen. Das sind ein happiger Posten. Innerhalb vom ganzen Massnahmenkatalog sei das einer der wichtigsten Punkte, dass man sich überlege, dass auch die Gemeinden mithelfen zahlen
können. Hier haben wir es mit dem Königstiger unter allen Massnahmen zu tun. Das ist zweifelsohne. So. Jetzt haben wir eine Auslegeordnung, jetzt haben wir Aufträge, die überprüfen wir, die können wir noch erst hier rein und die können sie anschauen. Und die Geschichte, die wir jetzt vor uns haben, geschätzte Damen und Herren von der SVP, die gehört doch in den Überprüfungskatalog rein, gehauen und gestochen.
Die SVP hat dagegen gehabt. Sie hat vorgängig bei verschiedenen Massnahmen Ja gesagt, wie zum Beispiel, dass der öffentliche Verkehr abgeklopft wird auf Sparmöglichkeiten, auf das Angebot zu kürzen, damit der Kanton sparen kann. Beim Stichwort NFA hat die SVP die rote Karte gezeigt. Sonja Böhni.
Nur weil die Gemeinden und Bezirke in den letzten 10 Jahren ein kontrolliertes Kostenwachstum von rund 1,6% pro Jahr hatten und kostenmässig nicht auf zu grossem Fuss gelebt haben, darf man sie doch jetzt nicht mit dieser NFA-Zahlung bestrafen.
Die Linken hingegen haben das ganz anders gesehen. Es mache durchaus Sinn, dass man prüfe, ob und in welchem Umfang das auch die Gemeinden ihre Beiträge müssen leisten an die NFA-Zahlungen. Die SP-Vertreterin Karin Schwitter hat dann auch gerade noch Forderungen gestellt.
Wir können aber jetzt schon hier sagen, wir werden diese Massnahmen, wenn sie in den Rat kommt, nur dann unterstützen, wenn sie die NFA-Kosten dort reinholt, wo sie auch verursacht werden. Bei denen, wo sie uns auch einbrocken. Nämlich bei den Gemeinden, die übermässig an diesen sehr hohen Steuerzahlern angezogen haben.
Auch die CVP und die FDP sind der Meinung, dass die Regierung das Ganze anschauen soll und dem Parlament eine Vorlage vorlegen. Diese Massnahme ist durchgekommen, ebenso wie zum Beispiel der Auftrag an die Regierung bei der Grundstückgewinnsteuer über die Bücher, dass in Zukunft die Gemeinden weniger, der Kanton dafür mehr Geld überkommt.
Der Kanton Schweiz überlegt sich also Sparmassnahmen, um kein Defizit mehr zu produzieren. Mit dem zuständigen Schweizer Finanzdirektor Kaspar Michel hat Marlis Zehner gerade nach der Debatte geredet.
Kaspar Michel, nach einer 6-stündigen Debatte im Kantonsrat steht jetzt fest, die Regierung kann 11 von 21 Massnahmen überprüfen. Sind Sie zufrieden als Finanzdirektor?
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Bilanz. Wir haben heute eine Auslegeordnung gemacht, mehrere Handlungsfelder, die der Kantonsrat in seiner Kompetenz hat, dargelegt und gesagt, könnt uns sagen, wo müssen wir eine konkrete Vorlage bringen. Unter den 11, die jetzt stehen geblieben sind, sind die richtigen und sind wichtige Sachen. Und das werden wir jetzt machen.
Als eine von diesen wichtigen Sachen haben Sie die NFA, also die Finanzausgleichszahlungen an Bund, die ja der Kanton bis jetzt immer selber bestritten hat. Sie haben gesagt, es sei für Sie der Königstiger in dieser ganzen Geschichte. Mit wie viel Geld rechnen Sie, dass da von der Gemeinde her kommen könnte?
Also ganz grundsätzlich geht es darum, dass wir jetzt einmal einen Mechanismus anschauen, eine Vorlage ausschaffen, wo eine mögliche prozentuale oder wie auch immer anteilsmässige Beteiligung an den Aufwendungen von der NFA sieht. Nachdem dass der Kanton die vollumfänglich übernommen hat, nachdem dass der Kanton in den letzten paar Jahren überhaupt sehr viele Lasten immer getragen hat, die wir nicht beeinflussen können. Und dort die Auswirkungen, die möglichen Konsequenzen zu sehen für Gemeinden, aber auch für den Kanton und für das Gesamtbild, das wäre jetzt interessant in dem NFA-Bereich. Im Moment reden wir davon, wie das etwa wäre, wenn man könnte rund 26 Millionen oder rund ein Drittel einmal schauen, an Gemeinden zu verteilen und was das für Gemeinden würde heissen.
Und welche Gemeinden kommen da dran? Also sind das so die reichen Gemeinden am Zürichsee?
Das wäre sehr plakativ gesagt und auch nicht richtig, wenn man würde sagen, man tut jetzt ein System wählen, wo man einfach die reichen Gemeinden, weil immer, dass man da meint, wo setzt man Grenzen, würde mehr belasten, das wäre sicher falsch. Man muss nämlich Folgendes machen, man muss einmal eine Verteilung machen, eine mögliche, und dann schlussendlich schauen, wie die zusammenspielt mit unserem innerkantonalen Finanzausgleich, wie dort die Entlastungen dann wieder sind und was es dann schlussendlich für die einzelnen Gemeinden heisst.
Von der rechten Ratsseite ist zünftig kritisiert worden, dass man eben gerade im Zusammenhang mit dem NFA möchte bei den Gemeinden ein bisschen Geld holen, dass sie einfach eine Umverlagerung, aber sie überhaupt nicht gespart.
Das ist das Problem von dem ganzen Massnahmenplan gewesen, dass die Regierung gezwungen worden ist, im Kantonsrat Massnahmen vorzulegen, die in seinem Kompetenzbereich sind. Und in seinem Kompetenzbereich sind eben mögliche Gesetzesänderungen, sind mögliche Abänderungen, Kostenverteiler und so weiter. Und darum hat man diese Handlungsfelder müssen aufzeigen. Und der NFA, das ist ein grosser Brocken, darum habe ich auch als Königstiger bezeichnet, das ist eines von diesen Handlungsfeldern. Das wäre eine Möglichkeit, zu sagen, da könnte der Kanton massiv entlastet werden und mit einer massvollen Mitbeteiligung der Gemeinden, ohne Gemeinden zu überfordern. Und davon bin ich überzeugt, könnte hier als ein wesentlicher Schritt in Zukunft gemacht werden.
Der NFA ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist der öffentliche Verkehr, wo die Regierung jetzt über Bücher geht, um zu schauen, was man dort sparen könnte. Die Linke befürchtet, dass die Hälfte vom ganzen Angebot, also Bus und Bahn, könnte zusammengestrichen werden. Geht es in die Richtung, Kasper Michel?
In die Richtung kann es nicht gehen, dass man die Hälfte von den Bussen und Bahnhöfen zusammenstreicht. Das ist offensichtlich. Das sind natürlich sehr plakative Aussagen. Aber wir haben jetzt den Auftrag bekommen vom Parlament, dass wir den öffentlichen Verkehr mal ganz genau anschauen, wo dort noch Potenzial ist, um einfach das Angebot stringenter und konziser zu machen, vielleicht auch ein bisschen bewusster zu machen, dass man es dort einsetzt und auch anbietet, wo es wirklich nötig ist und dass man einfach muss das Wünschbare vom Nötigen trennen. Und das wird dann die konkrete Vorlage zeigen. Ob die dann wirklich so ein grosses Potenzial bringt und ob der Verlust, den man hat von der Lebensqualität nicht allzu gross ist, auch diese Bilanz wird man müssen nach Vorliegen von der Vorlage ziehen.
Insgesamt 11 Massnahmen von 21 Massnahmen, die können jetzt neu geprüft werden. Man erhofft sich Einsparungen, Umverteilungen, also Geld, das der Kanton mehr hat, im Rahmen von etwa 50 Millionen Franken. Jetzt gibt es aber auch bereits schon Leute im Rat, die sagen, der Massnahmenplan ist eigentlich gar nicht nötig, weil die Wirtschaft boomt. Es geht steil ab. In der Kanton Schweiz wird in der nächsten Zeit wieder ganz massiv mehr Steuern einnehmen. Wie beurteilen Sie die Situation, Kasper Michel?
Dass der Wirtschaft gut geht, das ist erfreulicherweise so. Wir haben erste Anzeichen, die tatsächlich darauf hindeuten. Wir wissen aber auch, dass der Kanton Schweiz noch eine Finanzplanung hat. Sie ist jetzt mittlerweile ein Jahr alt, wo einfach düster aussieht, dass wir in einer Aufwandsspirale sind im Kanton, wo sicher nicht tragbar ist. So. Wir haben auch noch eine außerordentlich komfortable Situation, dass wir auf 500 Millionen Eigenkapital oben sitzen und darüber können verfügen, aber man muss natürlich die schlau einsetzen. Und was nicht richtig ist, dass man so etwas einfach konsumiert oder wegschmelzen lässt, um das ein bisschen einfach zu sagen, wegschmelzen lässt, durch das, dass man den Aufwand nicht im Griff hat. Und da geht es bei diesen Massnahmen darum, dass man den Aufwand entlastet. Vor allem um das geht es. Wenn sich der Ertrag gleichzeitig noch positiv entwickelt, dann geht es umso schneller und ist umso erfreulicher.
Der Schweizer Finanzdirektor Kasper Michel im Gespräch mit Marlies Zehnder. Der Kanton Luzern ist zufrieden mit der neuen Regionalpolitik. Seit 3 Jahren gibt es vom Bund und den Kantonen Geld für Bauprojekte und Investitionen in ländlichen Gebieten. Die Bilanz heute, die ist positiv ausgefallen. Der Thomas Heib.
Im Gesamten haben wir im Kanton Luzern bis jetzt 45 Projekte unterstützt und so etwa 200 neue Arbeitsplätze können schaffen. Jedes Jahr stehen je 3 Millionen Franken Beiträge und Darlehen zur Verfügung. Mit dem Geld sind bis heute Investitionen und Bauvorhaben von etwa 45 Millionen Franken ausgelöst worden. Konkrete Projekte sind zum Beispiel das Tropenhaus oder das neue Rekka-Feriendorf im Sörenberg. Dort haben für die Finanzierung 1,2 Millionen Franken gefehlt, die man dank der Regionalpolitik konnte garantieren. Ohne diese Beiträge wäre das Projekt nicht so einfach zu machen gewesen, sagt Bruno Schmid, Geschäftsführer der Organisation Luzern West, die dieses Projekt betreut.
Ich meinte, es wäre schwierig, den Stand zu bringen gewesen. Irgendwann hätten wir ja die 1,2 Millionen Franken aufbringen müssen. Und das ist in der Region Entlebuch nicht so einfach für diese Grössenordnung, irgendeinem Ort ein Finanzinstitut zu finden oder private Investoren.
Gelder tut man schrittweise auszahlen, immer dann, wenn wieder ein Projektfortschritt geschafft ist. So können wir mit diesen Beiträgen auch eine Entwicklung steuern, sagt Bruno Schmid. Die Investition ins Rekka-Dorf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Auslastung seit der Eröffnung im letzten Winter liegt bei 80 bis weit über 90%.
Das ist eigentlich aus dem Stand aus ein absoluter Hit gesehen, was passiert ist im Raum Sörenberg, nachdem ja die Happy-Mag weg ist. Also hat man diese Lücken füllen und das ist ein grosser Erfolg und man muss sagen, das ist gut investiertes Geld.
In diesem Jahr sollen im Kanton Luzern dank der Regionalpolitik noch 50 Arbeitsplätze dazukommen und 2012 wollen wir mit den Beiträgen Investitionen von 80 bis 100 Millionen Franken auslösen.
Nachrichten aus der Region. Der Zucker Rohstoffgigant Glencore hat auf der britischen Kanalinsel Jersey ein Holding gegründet. Das schreibt heute die Handelszeitung. Das heisst, der juristische Sitz verschiebt sich von Bar auf die britische Insel. Das sei wegen Börsengang zu London nötig geworden. Das Unternehmensrecht auf Jersey gilt aber auch als sehr flexibel. Für Verwaltungsräte gäbe es keine Pflicht, Interessen der Angestellten oder die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. Operativ und steuertechnisch bleibt der Hauptsitz von Glencore im Kanton Zug. Strom aus Grünabfällen aus einer neuen Anlage zu Wauwil. Die Kompogasanlage, die jetzt am Laufen ist, verwertet pro Jahr 16'000 Tonnen organische Abfälle. Wichtigster Lieferant ist dabei die Wauwiler Champignon AG. Weitere Bioabfälle kommen aus den Gemeinden von der ganzen Region Sursi. Die Abfälle werden vergärt und produzieren rund 3,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom. Der wird ins Netz von der CKW eingespeisen. Die Abwärme die geht dann zurück an Wauwiler Champignon, wo er so weniger Heizöl verbraucht. Ein Stromunterbruch heute am Vormittag zu Horb und zu Kriens. Im Gewerbe- und Industriegebiet, darunter im Einkaufszentrum Pilatusmarkt, ist um 10:30 der Strom ausgefallen. Nach einer Viertelstunde haben die meisten Kunden dank Netzumschaltungen wieder Strom gehabt. Nach 2 Stunden sind dann alle Kunden wieder am Netz gewesen, dank einem Notstromaggregat. Das teilt CKW auf ihrer Homepage mit. Die Ursache der Störung wird abgeklärt. Auf der Autobahn A2 bei Neuenkirch ist es heute am Vormittag zu einem massiven Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Wegen einem Rückstau hat ein Autofahrer auf der Höhe der Raststätte müssen abbremsen. Das Auto hinten dran ist massiv in ihn reingefahren. Ein Autofahrer ist dabei schwer verletzt worden und liegt in kritischem Zustand im Spital. 3 Stunden lang musste die Autobahn gesperrt werden. Das hat zu Stau und Behinderungen geführt. Emmen überrascht mit seinem Marschhalt beim Fusionsprojekt Starke Stadtregion Luzern die anderen Gemeinden. Das Emmer Parlament hat gestern die geplante Abstimmung über den weiteren Verlauf des Projekts gestoppt. Und das hat Auswirkungen auf die anderen Gemeinden, Adigenswil, Kriens, Aebiken und Luzern. Sie alle hätten gleichzeitig abstimmen sollen. Jetzt ist der Termin Ende November in Frage gestellt. Treibende Kraft hinter den Fusionsabklärungen ist die Stadt Luzern. Will sie diese Abstimmung jetzt ohne Emmen durchziehen oder suchen wir einen neuen gemeinsamen Termin? Der Stadtpräsident Urs Wistuder.
Wenn Sie mich jetzt so fragen, bin ich der Überzeugung, dass man einen gemeinsamen Abstimmungstermin haben und von dort her, dass wir wahrscheinlich einen neuen Termin werden müssen suchen, wo der halt Mitte oder gegen in der zweiten Jahreshälfte vom Jahr 2012 ist, also nächstes Jahr.
Entscheiden müsse das aber die Projektleitung von der starken Stadtregion. Die nächste Sitzung ist am 1. Juni. Shan Shui. Das steht für die traditionelle chinesische Landschaftsmalerei. Unter dem Titel sind diesen Sommer im Kunstmuseum Luzern chinesische Landschaften zu sehen, allerdings zeitgenössische. Die Werke kommen alle aus der Sammlung von Uli Sieg. Der Luzerner und ehemalige Schweizer Botschafter zu China ist einer der weltweit wichtigsten Sammler von chinesischer Gegenwartskunst. Die Luzerner Ausstellung hat Ueli Sieg zusammen mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei zusammengestellt, der seit mehr als einem Monat im Gefängnis sitzt. Der Ueli Sieg im Kunstmuseum getroffen hat Stefan Eiholzer.
Ueli Sieg, wir stehen hier im Kunstmuseum von Luzern vor einem Stuhl aus Marmor, ein Werk von Ai Weiwei, das als Mahnmal da steht. Wenn er verhaftet worden ist, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ja, natürlich grosse Besorgnis, weil er sehr ein guter Freund ist von mir. Und jetzt hat es immerhin die Nachricht gegeben, dass er seine Frau können treffen und dass er also auf den Beinen ist. Was allerdings die Anklage ist, da tappt man weiterhin im Dunkeln.
Die Verhaftung hat im Westen grosse Wellen geworfen. Wie ist das in China selber? Hat man das gleichermaßen wahrgenommen?
In China hat er eine ganz andere Gefolgschaft als außerhalb. Er hat ja dort ein Publikum nur können über Internet und über Twitter erreichen im Wesentlichen. Und das heisst also, sein Publikum sind junge Leute, die sich in diesen Medien bewegen. Und dort hat er aber eine grosse Gefolgschaft gehabt.
Ist denn die Verhaftung mehr zu verstehen als Zeichen von China gegen den Westen?
Nein, ich glaube, die Verhaftung hat schon in erster Linie dazu gedient, dass man ihn im Land selber eigentlich das Forum nimmt, das er bis jetzt hatte. Und die Schäden, die für die Reputation von China im Westen entstehen, die nimmt man in Kauf.
Der Ai Weiwei ist mit Ihnen zusammen als Co-Kurator von dieser Ausstellung hier im Kunstmuseum Luzern aufgeführt. Was ist sein Beitrag, was ist seine Rolle bei dieser Ausstellung?
Er war von Anfang an dabei, wir haben gemeinsam die Arbeiten ausgelesen. Er hat auch einen Text beigetragen zum Buch. Und so war er eng involviert in die Ausstellung.
Ueli Sieg, die Ausstellung heisst «Shanshui – Landschaft in der chinesischen Gegenwartskunst». Was kommt der Besucher zu sehen, wenn er hierher kommt?
Der Besucher sieht auf der einen Seite die zeitgenössische Kunst von China. Das sind vielleicht 70 Werke aus meiner Sammlung. Alle möglichen Medien, vom Video über Skulptur zur Malerei zur Zeichnung. Aber er sieht auch die Tradition selber, nämlich alte Meisterwerke aus 1000 Jahren chinesischer Geschichte. Die ganze Landschaftsmalerei ist eigentlich der Kern von der chinesischen Kultur. Und darum ist es sehr interessant, denke ich, für ein westliches Publikum, das das nicht kennt, sowohl die Tradition selber zu sehen, aber auch dann, was die zeitgenössischen Künstler aus dem machen.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen umschreiben? Was hat die Landschaftsmalerei in der chinesischen Kunst für eine Bedeutung?
In der chinesischen Kunst war es sehr lange so gewesen, dass der Intellektuelle oder dass die Elite von China hat müssen können, sowohl kalligrafieren, das heisst schreiben, hat müssen können malen, hat müssen können dichten. Und der höchste Ausdruck war eigentlich die Kombination von Kalligrafie und der Landschaftsmalerei gewesen. Es ist nie darum gegangen, einfach eine Landschaft ganz präzise abzumalen. Das ist sogar völlig unwichtig gewesen. Es sind imaginierte Landschaften, die die Künstler gemalt haben. Und es ist viel mehr darum gegangen, seine ganz persönlichen Gefühle aufs Papier oder auf die Seite zu bringen, als eben ein Bild von der Landschaft zu zeigen.
Ueli Sieg, wie ist denn das in der heutigen chinesischen Kunst? Ist es immer noch so ein grosses Thema, die Landschaftsmalerei, oder ist das einfach eine Spezialität?
Es ist wieder ein grosses Thema. Über die letzten 30 Jahre, wo es überhaupt Gegenwartskunst gibt, haben sich eigentlich die chinesischen Künstler viel mehr mit der Westkunst und denen ihre Konzepte befasst. Und heute sind sie vielleicht ein bisschen desillusioniert und kehren wieder zurück zu ihrer Tradition und setzen sich mit deren auseinander.
Wir sehen in dieser Ausstellung 70 Exponatgrössenordnung aus ihrer Sammlung. Nach welchen Kriterien haben Sie denn jetzt diese 70 Arbeiten ausgewählt, Ueli Sieg?
Es ist darum gegangen, die Breite zu zeigen von der Auseinandersetzung mit der Tradition. Auf der einen Seite die Tradition verehren und sie fortführen. Auf der anderen Seite die sich darüber mockieren. Oder diejenigen, die sagen, für uns ist die Landschaft einfach eins von vielen Sujets. Es hat nicht mehr die Aufladung, wie die Landschaft in der Tradition hatte.
Sie beschäftigen sich etwa seit 1979 wirklich intensiv mit der chinesischen aktuellen Kunst, seitdem was entstanden ist nach dem Tod von Mao. Seit den 90er Jahren sammeln Sie aktiv. Was treibt Sie eigentlich an?
Gut, ich habe mich immer sehr interessiert für die zeitgenössische Kunst. Früher aus dem Westen, heute für die aus dem Westen und die chinesische. Und mit der Beschäftigung in China habe ich gesehen, dass eigentlich niemand die Gegenwartskunst sammelt oder gesammelt hat. Und das hat mich sehr komisch gedacht, im grössten kulturellen Raum der Welt. Und weil es niemand gemacht hat, habe ich gedacht, ich will so ein Dokument schaffen, damit die Kunst irgendwann nachher auch noch ein Zeugnis hat.
Aber es ist eigentlich eine Sisyphusarbeit, wo sie losgelegt haben und die Kunst so verwachet ist. Ist das vielleicht noch überschaubar gewesen? Stellen wir vor, in der Zwischenzeit ist sie das wahrscheinlich nicht mehr.
Das ist genau so. Am Anfang hat man einen Kreis von Künstlern noch persönlich gut kennen. Und auch die Arbeiten sind auch in einem anderen Rhythmus entstanden. Heute ist aus dem ein riesen Business geworden. Natürlich besuche ich immer noch sehr viele Künstler, sehr viele junge Künstler auch. Ich habe ein grosses Netzwerk in China, das mir das erlaubt. Aber ich kann den Anspruch nicht mehr aufrechterhalten, quasi das ganze Kunstschaffen von China abzubilden, wie ich das früher gemacht habe. Sondern jetzt muss ich mich auf einzelne Themen oder einzelne Künstler beschränken.
Geht es denn letztlich bei dieser Sammeltätigkeit auch darum, zu besitzen? Oder ist das nur der Nebeneffekt?
Nein, ich habe mir eigentlich über das Besitzen nie grosse Gedanken gemacht. Auch nicht über den Wert der Sammlung, weil ich mir auch nie das als ein Investment vorgenommen habe. Und in dem Sinn ist es für mich keine Geldfrage, außer was kann ich mir leisten beim Ankaufen.
2005, als die grosse Ausstellung im Kunstmuseum in Bern war, hat Ihre Sammlung etwa 1300 Positionen oder Werke umfasst. Wie gross ist sie jetzt, 2011?
Jetzt besteht sie aus etwa 2100 Arbeiten.
Wie muss ich mir das Verhältnis von Ihnen zu diesen Arbeiten vorstellen? Also lagern Sie das irgendwo ein oder schauen Sie die Sachen von Zeit zu Zeit wieder an? Oder wie ist der Umgang?
Natürlich muss ich einen Teil im Lager haben. Ein Teil ist unterwegs in Ausstellungen. Darum freue ich mich so über Ausstellungen. Das erlaubt mir, wieder andere Arbeiten zu sehen. Aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis und ich kenne jede einzelne Arbeit.
Wird es irgendeinmal ein Museum, Uli Sieg, geben, wo man diese Arbeiten alle zusammen an einem Ort anschauen
kann? Das kann man, glaube ich, ausschliessen, dass es ein Museum Uli Sieg gibt, weil ich sehe mich da nicht im Vordergrund. Ich sehe mehr das Dokument, oder, das die Sammlung darstellt, im Vordergrund. Und ja, das ist schon der Wunsch, dass das eines Tages idealerweise in China für ein chinesisches Publikum zu sehen sein wird.
Sagt Uli Sieg. Die Vernissage zur Ausstellung im Kunstmuseum Luzern ist am Freitagabend um 6:30 Uhr. Und am Samstag diskutieren Uli Sieg und andere Gäste mit dem Kurt Eschbacher. Die Veranstaltung ist am Abend um 6 Uhr beim Kurpavillon am See zu Luzern. Es ist 6:03 Uhr im Regional Zentralschweiz. Das Wichtigste vom Tag fasst Miriam Breu zusammen.
Der Kanton Schweiz will sparen um die 50 Millionen Franken. Weniger Geld ausgeben, dass er in Zukunft kein Defizit mehr einfährt, das ist die Devise. Heute hat der Kantonsrat 6 Stunden lang über eine ganze Reihe von Sparvorschlägen debattiert. Die Hälfte davon wird jetzt genauer unter die Lupe genommen. Und da schenkt ein Posten besonders ein. Das Geld nämlich, wo der Kanton in nationale Finanzausgleichstopf NFA muss einzahlen. Da, wo der Kantonsrat prüfen lässt, wie sich Gemeinden an diesen Kosten beteiligen könnten. Die neue Regionalpolitik vom Bund hat sich im Kanton Luzern bewährt. Diese Bilanz zieht heute die Luzerner Staatskanzlei. Seit dem Start vor 3 Jahren haben wir 45 Projekte im ländlichen Raum unterstützt und etwa 200 Arbeitsplätze geschaffen. Zahlen tun Bund und Kanton. Grössere Projekte sind das Rekka-Feriendorf im Sörenberg, das Tropenhaus Wollhausen oder das Gesundheitszentrum im Seetal. Emme überrascht mit seinem Marschhalt beim Fusionsprojekt Starke Stadtregion Luzern die anderen Gemeinden. Das Emmer Parlament hat die geplante Abstimmung über einen weiteren Projektverlauf gestoppt. Das hat Auswirkungen auf Adligenswil, Kriens, Ebiken und Luzern, die gleichzeitig abstimmen sollen. Jetzt ist der Termin Ende November in Frage gestellt und die Abstimmung könnte verschoben werden. Das muss aber die Projektleitung der starken Stadtregion entscheiden. Die nächste Sitzung ist am 1. Juni.
Und jetzt Wetteraussichten für die Zentralschweiz. Die hat von SF Meteo Thomas Kleiber.
Heute gibt es einen milden, auch wenn nicht überall wolkenlosen Abend. Und auch später in der Nacht sinken Temperaturen kaum unter 10 Grad. Morgen gibt es einen häufig sonnigen Tag, gerade der Vormittag ist zum Teil fast wolkenlos, aber dann, am späteren Vormittag, wachsen bereits die ersten Quellwolken in den Himmel und am Nachmittag ist dann vor allem über den Bergen doch häufig bewölkt und die Wolken bringen auch lokal Platzregen oder Gewitter. Man kann nie genau sagen, wo die Gewitter durchziehen, aber am ehesten kann regnen, kommt es morgen effektiv in den Bergen, während so vom Luzerner Hinterland bis in Kanton Zug an den meisten Orten trocken bleibt. Die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag in den tieferen Lagen auf etwa 23 Grad. Zeisiedler gibt es 22, Engelberg 21 und Sandermatt 18 Grad. Am Freitag gibt es praktisch genau das gleiche Wetter, das heisst, der Vormittag häufig sonnig und am Nachmittag lokal Regen oder Gewitter bei etwa 24 Grad.
Das war die Abendausgabe vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die heutigen Sendungen, Uli Stalder, am Mikrofon Radka Laubacher. Ständig aufdatieren tun wir sie auch im Internet unter regionaljournal.ch und dann weiterklicken auf Zentralschweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.